Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich einen Mann zu Gast, den viele gerade in Hamburg noch mit Gruner und Ja in Verbindung bringen. Denn dort war er lange in führenden Positionen tätig, etwa beim Stern oder Kapital, war Gründungs-CEO von Territory. Und zum Ende seiner Zeit bei Gruner und Ja hat mein Gast dann ein Buch geschrieben über das, zusammenfassend kann man auch sagen, über das Miteinander von Mensch und Marke in einem Unternehmen. Und warum erwähne ich das? Weil er hat dann kurz darauf, nachdem er das erste Buch wahrscheinlich seines Lebens geschrieben hat, die Leitung eines Buchverlages übernommen und nicht irgendeines Buchverlages, sondern eines der größten Buchverlage Deutschland. Ob das eine, also das Buchschreiben, mit dem anderen zusammenhängt, wie die Arbeit in einem Buchverlag sich von einem Zeitschriftenverlag oder einem anderen Verlag unterscheidet, und warum die einen, nämlich die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, das Ende des Papierszeitalters so sehr fürchten und die anderen offensichtlich es gar nicht fürchten, über all das möchte ich heute sprechen mit Sohail Dastiyari, dem CEO von Bastei-Lübbe. Sohail, es ist großartig, dass du heute hier bist. Vielen Dank.
Danke dir.
Du musst erstmal sagen, das Buch, wie hat sich das damals eigentlich verkauft, dein Buch? War es das erste Buch und das einzige bisher?
Na, also viele Jahre davor wurde meine Magisterarbeit veröffentlicht, sozusagen als Buch, das zählt aber irgendwie nicht. Wobei ich schätze mal, beide Bücher haben, glaube ich, sehr schlecht verkauft. Was auch nicht das Ziel, also das war auch, glaube ich, nicht populär genug ausgedacht, um jetzt ein Bestseller zu sein, sondern es war eher ein Buch, wo ich das Gefühl hatte, ich muss Dinge aufschreiben, um nicht mehr weiter drüber nachzudenken. Und insofern hat sich, glaube ich, sehr moderat verkauft. Der ist ja beim Campus Verlag erschienen. Ich glaube, die sind nicht böse, aber die jubeln auch nicht, wenn ich anrufe.
Also interessant. Wann ist denn ein Buch überhaupt, das fragen sich ja viele, die Bücher schreiben, wann ist denn ein Buch überhaupt ein Erfolg?
Naja, es kommt drauf an, wen man fragt. Wenn man den Verlag fragt, natürlich dann, wenn es sich rechnet und wenn viele Menschen davon begeistert sind und es lesen. Aus Autorensicht, glaube ich, geht es ja oft darum, einfach etwas, dass man das Gefühl hat, man muss etwas tun und man will, dass es erscheint und da ist. Aber ich glaube, sowohl die Autoren als auch die Verlage, gerade wenn die sozusagen Hand in Hand in eine Richtung gehen, dann freut man sich, wenn das Buch gut verkauft, wenn es in den Bestsellerlisten auftaucht, wenn Menschen drüber reden, wenn es rezensiert wird. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr so entscheidend, wie oft es gekauft wird, sondern eher, ob Menschen drüber reden, ob es was bewegt.
Okay, aber trotzdem gibt es für euch nicht, wenn du sagst, einer kommt um die Ecke und sagt, das Buch hat sich 5000 Mal verkauft. Nehmen wir jetzt mal einen Roman. Ein Roman, der sich 5000 Mal verkauft, ist das gut, ist das schlecht?
Das ist erstmal okay, sagen wir mal. Höflicherweise wäre es okay. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, wenn man jetzt im Roman, sagen wir mal, bei 10.000 anfängt und dann weiter hochgeht, dann ist es nach oben natürlich auch offen. Es hängt sehr davon ab, ob es etablierte Autoren sind oder eben Newcomer-Autoren. Insofern kann sich das sehr stark unterscheiden.
Weil man muss so wissen, ich glaube, ich habe mal nachgeguckt, vergangenes Jahr sind ungefähr dasselbe erscheinen in Deutschland 70.000 Neuerscheinungen. Deutschsprachig. Es verkaufen sich ungefähr 2 Millionen Bücher in Deutschland. Und dann kann man ja auch, 2 Millionen ist Quatsch, was ich ja gerade erzählt habe, ist 200 Millionen. Umgerechnet, so rum. 200 Millionen Bücher verkaufen sich. Und es ist umgerechnet auf das Buch, auf die 70.000, sind es 238. Das heißt, im Schnitt verkauft sich ein Buch in Deutschland. Und dann habe ich neulich mit dem geschätzten Kollegen von Ullstein gesprochen, der sagte, ja, auch wir haben Bücher, die sich nur dreistellig verkaufen, was man sich ja bei so großen Verlagen gar nicht vorstellen kann.
Doch, das kommt schon vor, muss man fairerweise sagen. Aber es gibt eben auch Bücher, die verkaufen sich sechsstellig. Und,
genau.
Und dazwischen sozusagen die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist natürlich das Ziel. Aber ich glaube, das ist ja die Besonderheit des Buchmarktes, dass das Angebot so unglaublich groß ist und vor allem auch an Dynamik nicht nachlässt. Also es sind ja nicht alles, kommen ja die Titel, die schon erschienen sind, aber ja noch sozusagen kaufbar sind, kommen ja noch dazu. Mhm. Das bedeutet, Stimmt. Ich habe im Grunde genommen jedes Jahr noch mehr Titel und das Überangebot steigt und steigt und steigt, weil sozusagen ja ganz viele Bücher noch in der sogenannten Backlist verfügbar sind und so im Grunde genommen das Repertoire immer größer wird.
Du musst mal erzählen,
wie du eigentlich zu Bastei Lübbe gekommen bist. Wir sprechen auch gerne über Bastei Lübbe, weil natürlich bei vielen klingt immer noch mit. Und wenn man sich mit der Geschichte, die hochinteressant ist, von Bastei Lübbe beschäftigt und feststellt, es begann wirklich mit dem, was man noch als Groschenroman bezeichnet hat, spielt aber heute, kommen wir nachher zu, gibt es auch durchaus noch, ne, Jerry Cotton und so spielt immer eine geringe Rolle. Aber wie bist du von Gruner als jemand, der jetzt so ein bisschen, wo man dachte, okay, das ist ein Zeitschriftenmann, das ist ein Agenturmann, der hat Territory aufgebaut, in der Spitze, glaube ich, dann mit 1000 Mitarbeitern. Das war eine riesige Erfolgsgeschichte. Mhm. Wie kommt man dann, wie sind die auf dich gekommen bei Bastei Lübbe? Weil du, muss man sagen, du hattest ja im Buchgeschäft keine Vorerfahrung, außer als Autor.
Das ist richtig. Meine Autorenerfahrung war jetzt auch überschaubar. Nein, es kam darüber, dass ich im Grunde genommen nach meinem Ausscheiden bei Territory, beziehungsweise Gruner und Jahr, eigentlich eine Weltreise machen wollte und das klappte nicht, weil Corona war. Und dann habe ich gesagt, gut, dann weiß ich jetzt auch nicht, dann schreibe ich jetzt dieses Buch, was ich eigentlich erst deutlich später schreiben wollte, habe das getan. Und dann kamen so Anrufe, die so ein bisschen waren, so, willst du uns nicht ein bisschen beraten, weil kannst ja eh gerade nichts anderes machen. So. Und dann habe ich damit angefangen, habe das ein bisschen getan bei der Zeit, hier den Kollegen am Speersort und auch bei anderen kleineren Verlagen. Und irgendwann kam auch ein Anruf von einem Aufsichtsratsmitglied von der Bastei Lübbe AG, ob ich da nicht unterstützen möchte bei der Unternehmensstrategie. Weil ich komme ja ursprünglich ein bisschen aus der Unternehmensstrategie und dann habe ich gesagt, ja, ich habe Zeit, weil kann ja eh das Haus nicht verlassen und all diese Themen habe das dann getan und habe das, glaube ich, ganz dann auch mit den sozusagen damaligen Vorständen gemeinsam getan und ich glaube, das wirkte wohl sinnhaft und dann hat mich danach gefragt, ob ich nicht CEO werden möchte von Bastei Lübbe AG, weil diese Position zu dem Zeitpunkt auch nicht besetzt war.
Warum gab es, also gab's nicht oder wurde freigehalten für den richtigen?
Das kann ich nicht beurteilen, aber es gab ja den Karel Half, der mein Vorgänger war, der war dann bereits sozusagen nicht mehr im Amt und dann gab es, glaube ich, so eine kleine Übergangsphase, wo man noch überlegt hat, braucht man den überhaupt oder nicht und dann glaube ich, kam man zu dem Schluss, dass man ihn doch braucht.
Nun gibt es ja einige, die aus dem Verlagsbereich ausscheiden, die dann irgendwann sagen, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Verlage. Ich habe diese ganze Transformation, die Umstellung, diese gigantischen Herausforderungen. Die Frage stellte sich bei dir nicht oder war es so, dass du gesagt hast, Moment, die Lage im Buchverlag ist anscheinend eine völlig andere als im Zeitungen- und Zeitschriftenverlag?
Eher Letzteres. Also es war schon so, dass ich Buch schon immer sehr spannend fand, muss ich sagen, und auch meiner Zeit davor immer so ein bisschen rübergeschielt habe zu den Buchkollegen und fand das immer dahingehend spannend, weil es, glaube ich, ein anderer Markt ist, der zeitloser ist und zugleich ist ja werkorientiert. Mhm. Das bedeutet, bei den Medien hat man ja frequentielle Erscheinungen. Also es ist ja ein bisschen so wie das permanente Arbeiten an einer Maschine, während bei dem Bücher ja eher lauter kleine Geburten sind, wo er sozusagen zur Welt kommt, immer wieder, es hört gar nicht auf. Und das fand ich irgendwie immer faszinierend, weil man auf eine Art ja immer wieder eine Chance hat, das Richtige zu tun. Das fand ich schön und zugleich, dass es so einen klaren Markt gibt, eine klare Leserschaft gibt, einen Handel gibt, wo sich jeder auskennt, auch völlig anders als beim Magazinmarkt übrigens. Gehen Sie mal in Bahnhofsbuchhandel, stellen Sie mal eine Magazinfrage, jetzt komme ich schon ins Sie, ja. Da hat keiner eine Antwort, aber wenn man in eine Buchhandlung geht und stellt eine inhaltliche Frage, dann bekommt man eine sehr, sehr kompetente Antwort. Und all diese Aspekte fand ich sehr spannend an dem Buch und hatte das Gefühl, dass man da andere Dinge bewegen kann.
Spannend auch, und vielleicht kannst du es mir erklären, im Buchmarkt, der Buchmarkt hat ja eigentlich das gleiche Problem wie der Zeitung- und Zeitschriftenmarkt. Also theoretisch könnte man so ein Buch ganz einfach digital lesen. E-Books gibt's auch. Man muss auch nicht glauben, dass E-Books jetzt ein kleiner Teil ist, sondern es sind, glaube ich, so 10-15% des Marktes. Aber irgendwie ist es da auch gestoppt, ne? Warum kaufen die Leute im Jahr 2024 noch zu 85-90% gedruckte Bücher?
Ich glaube, weil ich kenne die Antwort nicht. Meine Antwort wäre, dass ich glaube, dass es einfach eine andere Wertigkeit hat und dass es einfach auch Besitz dann eine andere Rolle spielt. Ich glaube auch, dass man mit einem Buch, ich sag mal, ein anderes Verhältnis hat als zum Magazin. Also das Buch unter das Kopfkissen legen, ja, mit auf Reise nehmen, am Körper haben und so weiter. Glaube ich, das ist schon ein bisschen was anderes, als man mit Magazinen oder Zeitungen tun würde. Und dieses Verhältnis ist glaube ich, nochmal bedeutsam und ist, glaube ich, auch zeitloser. Man hat das Gefühl, das wird immer richtig sein. So ein bisschen ist ja auch der Markt sehr stabil. Da kann noch ein Netflix dazukommen und ein Paramount und ich weiß nicht was alles. Aber der Buchmarkt ist relativ stabil. Und ich glaube, das erklärt sich darüber. Und vor allem sieht man ja momentan sehr schön, dass gerade die jüngeren Zielgruppen, ja, sogenannte New Adult Genre, da unglaublich hohe Affinität hat dazu, Vielfachkäufer sind, posten TikTok-Beiträge, wo sie vor ihrem Bücherregal stehen. Also die Haptik, das Handwerkliche daran wird sehr, sehr geschätzt.
Und da kommen wir gleich schon zum nächsten Thema. Das fällt jedem auf, der mal in einer Buchhandlung war. Ich war neulich in einer ganz kleinen Buchhandlung in der Nähe von Bremen und dann zeigte mir die Buchhändlerin ein Regal, also wirklich ganz kleine Buchhandlung. Vielleicht haben die 2000 Bücher in dem Ding. Ein Regal und sagte, das sind meine TikTok-Bücher. Und ich sage, was bitte? Und dann stellte sich raus, dass dieses auf dem Dorf, die TikTok-Bücher, BookTok. Also das musst du mal erklären, was das ist, weil man denkt sich, das ist das nächste Absurde. Da ist eine Generation, die Generation TikTok, die wachsen mit TikTok auf als Informationsquelle. Die kämen nie auf die Idee, eine Zeitschrift, eine Zeitung wahrscheinlich zu kaufen. Aber das sind welche, die auf einmal, die ihr auch entdeckt und von denen ihr total profitiert, weil die Bücher kaufen?
Absolut. Also es sind primär junge Frauen, die im Grunde genommen auf TikTok, wo sich ja Themengruppen bilden, wenn man so möchte, eben die Themengruppe BookTok gegründet hat, die, glaube ich, einer der größten auf TikTok ist, wo eben fast ausschließlich junge Frauen sich sozusagen gegenseitig Rezensionen geben über die Bücher, die sie gerade gelesen haben. Und dort eine sehr, sehr hohe Dynamik entstanden ist, dass diese Frauen eben auch wirklich sich darüber austauschen wollen, das sammeln wollen, viele Bücher haben wollen. Und glücklicherweise haben wir diesen Trend so ein bisschen mit angefeuert mit unserem mit unserer Verlagsmarke Lux, die da führend ist in dem Segment. Und das hat, ehrlich gesagt, sich immer weiterentwickelt. Also wir dachten, irgendwann wird es jetzt mal so eine Art Abflachung geben, die bisher noch nicht zu erkennen war. Also es wird immer, immer größer. Und wir finden es natürlich toll. Inzwischen gibt es im Handel BookTok-Tische. Mhm. Und es gibt auch in der Fachpresse einmal die Spiegel-Bestsellerliste und die BookTok-Bestsellerliste, die sich im Grunde genommen ergänzt. Und das hat sich sehr stark etabliert in dieser Zielgruppe.
Und dann kommt jetzt, also wir reden nicht davon, die tauschen sich dann auch über Bücher aus, die auf der Spiegel-Bestsellerliste auch so und Bücher, die sowieso gut laufen, wie solche Windstärke 17 oder was auch immer gerade, nicht von eurem Verlag, aber ich nehme, um ein Beispiel zu nennen. Aber auf einmal gibt es auch Influencer, die ernsthaft Interesse haben und auch mit euch das machen, Bücher schreiben und diese Bücher sind erfolgreich.
Genau, das ist sozusagen nochmal eine andere Bewegung. Das eine ist BookTok, wo einfach Menschen sich darüber austauschen. Und das andere ist, dass das Influencer oder wir nennen sie Social Media InfluencerInnen, KünstlerInnen, dass die im Grunde genommen dieses Buch als so eine wertige Ergänzung ihrer Arbeit entdeckt. Zum Beispiel Kamuschka veröffentlicht ihr hat gerade ihr Kinderbuch mit uns veröffentlicht. Und das dann natürlich ihre Community gemeinsam mit uns als Verlag eben dazu nutzen, um das auch zu bewerben. Und dann hat man sozusagen ganz andere Community-Effekte, die man dann nutzen kann. Und das sind durchaus sehr, sehr erfolgreiche Bücher.
Hm. Nochmal, was ist sehr, sehr erfolgreich? Das ist dann schon sechsstellig, weil man muss ehrlich sagen, wenn viele Menschen ja davon träumen, ein Buch zu schreiben, auch darüber kann man hunderte von Stunden reden. Man muss aber sagen, pass mal auf, ganz, ganz wenige schaffen das sechsstellig und ganz, ganz wenige können allein vom Schreiben leben. Ist das eigentlich immer so eine Mischkalkulation auf Autorenseite, oder?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Also ich glaube, wenn man schon jetzt ein paar, ich glaube, es kommt eher darauf an, ob man in der Lage ist, regelmäßig diese Erfolge zu wiederholen.
Ja, genau.
Die großen Autoren sozusagen, die sehr wohlhabend geworden sind, damit haben es, glaube ich, verstanden, über einen sehr langen Zeitraum, ich sag mal alle 2 Jahre oder sogar öfter, ein Buch zu veröffentlichen, was das Niveau hält, sozusagen auch im Verkauf das Niveau hält und darüber eben über die Zeit sehr, sehr erfolgreich sind. Nehmen Sie unseren Star-Autor Ken Follett, der ist gerade 75 geworden, der schon seit seinem ersten Hit der Nadel im Grunde genommen das durchgehalten hat bis heute.
Der Grossmann, kommen wir auch gleich dazu, ist auch sowas. Trotzdem muss man einmal sich nochmal klar machen irgendwie, das ist interessant, wenn man sich den Buchmarkt anguckt und du kommst ja auch aus dem Bereich Unternehmensberatung, du kennst die ganzen großen Firmen. Das ist, wenn man dann von den Großen spricht, da reden wir nicht von Milliardenumsätzen. Ne? Also wir nehmen mal Random House vielleicht weltweit raus, Aber in Deutschland Bastei Lübbe, was Umsatz, was macht Bastei Lübbe für einen Umsatz? Ungefähr 200 Millionen?
Und nein, noch nicht mal. Ja, also nicht mal. Und unser Umsatz ist ja öffentlich. Also der, ja. Wir werden, glaube ich, also wir liegen, dieses Jahr werden wir ungefähr landen, das ist noch nicht ganz klar, bei 110 Millionen 110, Euro. 110,
okay, genau. Damit seid ihr aber die Nummer?
Naja, das kommt ein bisschen auf die Betrachtung an. Also es gibt sozusagen die Konzerne, die mehrere Verlage subsumieren. So viel größer sind die aber auch nicht. Wenn man so in Einzelverlagen guckt, sind wir wahrscheinlich zusammen mit dem Kreisen Verlag hier aus Hamburg ungefähr Kopf an Kopf auf Platz 1.
Genau, so, und das ist ja irre.
Publikumsverlage.
Genau, und dann denkt man so, das sind ja kleine, also so, das ist ungefähr auf dem Niveau vom Umsatz, kann man ja mal sagen, auf dem Niveau vom Umsatz des Hamburger Abendblatts. So.
Siehst du mal. Nun kenne ich das Ergebnis
nicht schlimm. Nee, genau, nicht, also ist ja, genau, aber man denkt immer so, das ist ein, es ist ein kleinteiligeres Geschäft, ne?
Absolut. Und das ist ehrlich gesagt auch etwas, was mir so nicht klar war. Wenn man aus dem Magazingeschäft kommt, gibt's ja zwei, drei große Gruppen, die sich bekriegen. Und bei Zeitungen ja nicht ganz anders, sozusagen. Und es ist wie so ein ewiger Wettkampf. Bei den Büchern ist es völlig anders. Es ist polypolistisch, unglaublich viele kleine Verlage, familiengetriebene Verlage, die sozusagen ihr Thema besetzt haben. Das Ganze ist auch eher thematisch strukturiert als jetzt über Größe und ergänzt sich auf die Art. Insofern, ja, es ist ein sehr breit gedrückter Branche, die im Grunde genommen ja, daher erklärt sich ja auch, dass das Überangebot an Büchern, weil so viele Akteure am Markt sind.
Und dann hast du jetzt gerade gesagt, irgendwie die Rentabilität, du bist es gewohnt, von Zeitschriften und Zeitungen bist du gewohnt, insbesondere aus früheren Jahren, da war ja alles, gerade bei Zeitschriften, ich glaube 30% Rendite, das war dann schon, das war eigentlich schon das Normale. Das war, ne, Frauenzeitschriften, Kochzeitschriften und sowas. Und im Buchmarkt, da immer wenn hier, wir sind hier viel interessanterweise, viele Verleger, dein Kollege von Carlsen war auch schon hier. Mhm. Und dann denkt man so, hörst du immer so, ja, du denkst immer, wer verdient denn das? Wo bleibt dieses Geld, was ich andauernd für Bücher ausgebe? Wo bleibt das? Die Autoren sagen, bei uns nicht. Die Buchhändler sagen, bei uns auch nicht. Die Verlage sagen, wenn du uns fragst, um Gottes Willen, wir kommen gerade so klar. Aber irgendwo muss die Kohle ja bleiben.
Na, ich glaube, alle haben recht. Es verteilt sich sozusagen dahingehend, weil ja eben viele Akteure beteiligt sind. Mhm. Wir haben doch relativ viele Prozessstufen, bis so ein Buch erscheint sozusagen. Und dann ja auch sozusagen über einen sehr langen Zeitraum vertrieben wird. Das darf man nicht vergessen. Ja, nochmal ganz andere Kosten. Ich muss es lagern, ich muss es bereithalten, ich muss es lieferbar haben, als wenn ich jetzt eine Zeitung mache, die Zeitung von heute ist morgen wahrscheinlich nichts mehr wert und ich will auch keiner mehr haben. Das ist bei uns, glaube ich, ein bisschen anders und daher erklärt sich, glaube ich, das. Ich glaube, wenn ein Buch sich sehr, sehr gut verkauft, dann verdienen eben auch alle sehr gut dran und ich glaube, der Zauber dessen ist, dass man es vorher nicht weiß, welches Buch es sein wird.
Und das weißt du auch bisher, also du bist jetzt 2 Jahre tief drin und es sind andere, die, und jeder sagt immer noch, so richtig planen kann man es eigentlich nicht. Also es gibt so völlige Überraschungen in die andere Richtung. Ein Kollege von dir sagte neulich, naja, und dann hast du manchmal ein Buch, da steckst du 200.000 Euro rein. Und da muss man natürlich sagen, selbst wenn dann sich 100.000 Bücher verkaufen, reicht es nicht.
Also das stimmt, kommt natürlich auf den Copypreis an, aber ich glaube, ich würde es anders formulieren. Ich glaube, es gibt halt natürlich bestimmte Autoren, die schon über so einen langen Zeitraum gut verkauft haben, dass wenn man weiß, wenn der jetzt neuen Band erscheint, dann wird der eine gewisse Umsatzgröße erreichen. Weil sozusagen dieser Autor sich oder die Autorin sich etabliert hat. Ne? Mhm. Das haben wir schon und das ist sozusagen für uns natürlich, egal ob es jetzt einer von den ganz Großen ist, so Ken Follett, Dan Brown oder auch Eva Almstedt, das sind sozusagen verlässliche Eschbach-Autoren, die wir sehr, sehr schätzen und wo wir wissen, wenn da was kommt, dann hat es eine gewisse Flughöhe und landet in den Listen und das ist sozusagen für uns toll und für den Autor auch. Und darauf kann man sich ein bisschen verlassen. Natürlich, wenn man ein neues Thema anstößt oder neue Autoren entdeckt, dann ist es viel mehr auch ein bisschen Glücksspiel. Womit kann man sich durchsetzen? Was kriegt die Sichtbarkeit? Oft auch, was wird wo wie besprochen, spielt natürlich auch eine Rolle. Deswegen sind wir so ein bisschen froh darüber, wie wir das mit Lux gemacht haben und eben dieser Zielgruppe, über die wir vorhin sprachen, wo ja zum ersten Mal gelungen ist, dass man im Grunde genommen auch die Verlagsmarke eine Bedeutung gibt. Mhm. Und man hat die ja keine. Also der Leser, in den seltensten Fällen weiß der, was ist jetzt der Verlag, der Buch ist auch nicht so weiter wichtig sozusagen. Aber es ist uns halt in Teilen gelungen, eben gerade bei den jüngeren Zielgruppen, dort auch eine Community aufzubauen, die dann der Verlagsmarke folgt in den sozialen Medien, wo auch ein Dialog entsteht und wo dann schon, wenn dann Lux ein Buch erscheinen lässt oder One für die etwas Jüngeren, dass da dann sozusagen die Menschen eher dazu greifen. Und das hat dann eine andere, ich sag mal, Berechenbarkeit. Es fällt leichter, auch neue deutsche Stimmen zu etablieren und dort sozusagen Gehör finden zu lassen. Und ich glaube, in dieser Mischung findet es dann statt.
Was für euch eigentlich interessanter? Einen Autor neu aufzubauen, einen eigenen Autor und den dann langfristig zu binden oder jemanden von außen einzukaufen?
Naja, also...
Also meine Lizenz von...
Ne,
von
klar. Klar. Also ich glaube, also lieber tun wir, glaube ich, das Erstere, mhm, in dem Sinne, als dass es uns gelingt, sozusagen, dass wir auch im Kern unsere Aufgabe, neue Autoren zu entwickeln, neue Autoren zu entdecken, denen Gehör zu verschaffen. Das machen wir natürlich am liebsten. Auf der anderen Seite, wenn man eine Lizenz erwirbt aus dem Ausland, dann kann man von einer gewissen Sicherheit ausgehen, dass, weil das Buch ja schon eine Geschichte hat, ob es erfolgreich war oder nicht, ob es dann hier sozusagen dann eben entsprechend auch reüssieren wird. Und insofern hat das vielleicht eine andere Sicherheit. Aber auf der anderen Seite hat es auch andere Kosten, die man erstmal wieder einspielen muss. Beides hat seine Berechtigung. Ich glaube, wenn man es sich aussuchen könnte und wüsste, beides wäre erfolgreich, würde man immer das Erstere nehmen.
Als du bei Gruner warst, da hast du in der Regel die Magazine und die, was alles du verantwortet hast, vorher nicht gelesen. Wie ist es jetzt bei Büchern? Muss der CEO von Basta Lübbe in jedes große Projekt, in jedes einmal reingucken oder sagst du, Leute, das machen andere? Ich kümmere mich darum, dass die Vermarktung läuft, dass das ganze Zusammenspiel läuft. Oder möchtest du auch bei den großen Dingen selber mal ins Buch gucken und sagen, ob du das Gefühl hast, das ist was oder das ist nichts?
Na, ich glaube, es wäre anmaßend. Dafür haben wir ja sozusagen Programmchef und Lektoren, die machen das beruflich. ich glaube schon, wenn es oft sozusagen, wenn man auch höhere Summen bietet, dann reden wir natürlich schon darüber. Und da geht es aber eher sozusagen darum, auch was kaufe ich da ein und welches Image. Wir haben zum Beispiel das letzte Buch von Arnold Schwarzenegger eingekauft. Das war da schon auch sozusagen kein kleineres Investment. Und da reden wir natürlich schon drüber und da schaue ich dann auch mal rein. Aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie belletristische Dinge zu beurteilen. Das wäre auch komisch. Also andersrum fände ich es ja auch komisch, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein Lektor sich in meinen Businessplan einmischt. Genau. Das würde ich jetzt auch nicht zulassen. Insofern teilt sich das da, glaube ich, ganz sinnhaft auf.
Wir haben eben gesprochen, gibt es Leute, die einschätzen können, ob ein Buch erfolgreich ist oder gibt es doch eine Methode, Bücher erfolgreich zu machen? Und ich habe da gestaunt, der war auch schon in diesem Podcast, über Dirk Rossmann. Mhm. So, Dirk Rossmann, den kennen wir alle von Rossmann, den Drogeriemärkten, der dann plötzlich ein Buch geschrieben hat, der, wie hieß das erste Oktopus, der, man weiß immer nicht, aber na, es gibt jetzt drei davon.
Richtig.
Und die sind ja anscheinend, wir reden da über sechsstellige oder sogar siebenstellige zusammen jetzt Auflagen, so in die Also, und der hat's, also er hat ein Buch geschrieben, ich hab's gelesen, muss man sagen, das ist auch wirklich spannend und nicht schlecht. Es gibt bestimmt auch noch bessere Bücher, aber auf einmal, wenn man heute in eine Rossmann-Filiale kommt, da sind ja Bücher. Mhm. Und komisch, Platz 1, 2, 3 der Rossmann-Bestseller sind immer Bücher von Dirk Rossmann. Ich verstehe das. Und dann gibt es den dritten Teil, glaube ich, jetzt zum Mitnehmen, 100 Seiten und so. Also da, es geht schon. Also man kann auch schon aus jemandem, den man nicht, also Rossmann hat ja damals, ich weiß nicht, ob bei euch, seine Biografie, das war ja ein Bestseller.
Das war nicht bei uns.
War nicht bei uns. Mhm. Wie ist der zu euch gekommen? Und dann das Interessante ist ja, in der Zwischenzeit ist er einer der Mehrheitsaktionäre, ne?
Er ist Aktionär bei uns, ja.
Ja.
Er ist nicht in der Mehrheit, aber also, er hat
relativ viel.
Relativ viele. Genau. Ich glaube
20%
fast. Genau, über 20%, hat immer so Meldestufen. Nein, also man muss sagen, das war vor meiner Zeit und er war auch bei uns Autor, bevor er sozusagen bei uns investiert hat. Das bedeutet, es war sozusagen davon unabhängig. Es wurde im Grunde genommen das Konzept angeboten und wir haben es gepitcht, soweit ich weiß. Und das ist, glaube ich, muss das so sehen, das ist schon ein Thema, was ihm wichtig ist. Mhm. Und auf der anderen Seite wird immer gesagt, ja klar, und die Rossmann-Filialen und so weiter. Man muss sagen, natürlich nutzt er das, warum auch nicht?
Also klar.
Das gehört ja ihm. So, aber würde ich auch tun. Auf der anderen Seite ist das aber für den Erfolg jetzt, das nun gerade jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig entscheidend, wie man vielleicht denken würde, sondern das Buch verkauft sich gut. Er investiert, muss man sagen, auch persönlich ins Marketing. Das ist das, was er sozusagen selber dann steuert auch. Aber am Ende des Tages schreibt er das. Er schreibt es inzwischen ja auch zusammen mit Ralf Hoppe.
Genau.
Duo und das ist jetzt der dritte Band, ist erschienen. Auch der dritte Band war sehr erfolgreich. Ich glaube, es ist dann im Rossmann sehr präsent, wenn gerade die Bücher erschienen sind. Dann erscheint dann ja noch das Taschenbuch und so weiter.
Genau.
Das hört jetzt irgendwann auf, aber am Ende des Tages ist das schon ein Thema gewesen, was ihn unglaublich antreibt, was ihn auch sehr bewegt hat, wo er auch sehr oft angerufen hat und Vorschläge hatte, was man so tun könnte. Und da ist sozusagen, war er sehr hinterher. hinterher. Also es war ihm schon sehr, ging es für ihn nicht ums Geld verdienen oder so etwas, hatte ich zumindest nicht den Eindruck, sondern eher eben um das thematische Anliegen.
Das ist übrigens auch das Interessante, darauf würde ich wissen, wie es bei euch ist. Mein Eindruck ist, in ganz vielen Verlagen, natürlich geht es am Ende auch immer ums Geld verdienen, aber es geht nicht um das Geld verdienen, wie ich es aus den Zeitschriftenverlagen gewohnt bin, sondern also da sind oftmals ja auch inhabergeführte Verlage. Ihr seid ja mit an der Börse. Mhm. Gibt es überhaupt noch Verlage in Deutschland, Buchverlage, so wie ihr, die an der Börse sind? Nein.
Nein. Wir sind da auch eine Besonderheit und unser als Aktiengesellschaft sozusagen, was ja für einen Buchverlag auch eher ein bisschen ungewöhnlich ist. Man muss permanent alles melden und so weiter. Also Medienhäuser sind ja eher verschwiegen, was das angeht. Aber nein, also das ist völlig richtig und oft ist es so, das ist mir auch teilweise dann auch, finde ich das auch, glaube ich, gar nicht so hilfreich. Also oft ist es so, dass man das Gefühl hat, ja, das ist so, ich will das aber so. Ja, und das ist manchmal dann auch sehr, sehr erfolgreich und dann hat es auch wieder seine Begründung. Aber in Summe, glaube ich, eine gesündere Mischung aus sozusagen thematischer Schwerpunktfindung und kaufmännischer wäre hier und da sicherlich hilfreich, weil es auch helfen würde, glaube ich, bestimmte Themen noch stärker nach vorne zu bringen. Und in Summe macht es aber auf der anderen Seite den Buchmarkt auch sympathisch. Also es sind ja lauter Überzeugungstäter, und man muss auch sagen, verglichen mit jetzt Journalismus, muss er unglaublich Arroganz befreit. Also, weil es ja
ist so, ne? Kommt einem nicht nur so vor, genau.
Vollkommen, weil es diesen Battle auch gar nicht so gibt. Von wegen, ne, früher hatten wir, okay, wer hat die Geschichte als Erste, der Stern oder der Spiegel und es war ja so ein ewiger Wettstreit um Dinge. Und dadurch, dass es so viele Bücher gibt und parallel auch so viele erfolgreiche Bücher, können irgendwie alle toll sein. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant daran.
Das ist total charmant. Trotzdem stellt man sich die Frage, geht das lange gut mit diesem sehr kleinteiligen Markt, wo ja ganz, ganz viel, wenn man runterguckt, das sind ganz, ganz viele Verlage, die machen 10 Millionen, 15 Millionen Euro Umsatz. Und du hast es gerade gesagt, es ist halt immer ein Risiko, weil du hast hohe Lagerkosten, du hast hohe Druckkosten. Und wenn du mal 2-3 Jahre nichts dazwischen hast, also es ist, glaube ich, normal, dass du ganz viele Bücher, die nicht funktionieren, aber dann kommt eins, das funktioniert. Also in jeder anderen Branche würde man sagen, die müsste sich eigentlich konsolidieren. Und irgendwann gibt es da 4-5 große. Das hat man im Buchmarkt auch schon lange gesagt, aber es ist nie passiert.
Ja, ich glaube, eine gewisse Konsolidierung findet schon statt. Mhm. Ich glaube, es gibt halt noch viel, viel mehr Verlage, die unterhalb von 5 Millionen sind, wo man es vielleicht nicht so sieht, sozusagen. Aber da ist schon eine Menge Bewegung. Und die Konsolidierung jetzt im Größeren, ja, ich glaube jetzt auch nicht sonderbar, aber ich glaube, das kommt vielleicht noch ein bisschen, vielleicht aber auch nicht, weil der Markt so funktioniert, weil er eben nicht nur über Bestseller geht, weil es gerade die kleinen Buchhandlungen gibt, die sich die Perlen aussuchen wollen und darüber sozusagen eben Märkte entstehen auch an der Seite von den größeren Auflagen. Und ich glaube, das macht den Buchmarkt auch ein bisschen aus. Mhm. Und ich glaube, der lebt auch ein bisschen davon, dass es halt dann bei Thalia sowohl den Booktalk-Tisch gibt, als auch den Regionalkrimi-Tisch. Und ich glaube, so ergänzt sich das irgendwie, finde ich, ganz gut. Das Buch als solches bleibt sozusagen in vielerlei Hinsicht virulent. Und auch wenn das E-Book, sozusagen so ein bisschen zu stagnieren scheint bei 5-6%, ist aber vor allem das Audiobuch immer noch sehr stark am Wachsen. Wir bei Buster Löbbe machen ja, ich glaube, über rund 32-33% unserer Umsätze im Digitalen, also mit E-Book und Audio. Wow. Was für ein Buch,
das ist viel.
Buchverlag sehr, sehr groß ist. Und die Dynamik da kommt momentan sozusagen sehr stark aus dem Audio. Und zum anderen sozusagen schauen wir auf die Größe, dass wir sagen, wir versuchen diese Communities zu bilden, wo die Verlagsmarke mehr ist als nur sozusagen ein Absender, der keinen interessiert, sondern auch eine gewisse Sogwirkung auslösen kann. Und diese Dualität zeigt eigentlich, dass man eigentlich auch ein bisschen anders rangehen kann an den Markt und da auch ein bisschen progressiver sein kann und dass es dem Buch und dem Leser im Grunde eher hilft, weil es da nochmal andere Dinge aufmacht und möglich macht als ohne das.
Wie weit hast du noch damit zu tun, mit dem, was ältere Menschen mit Buster Löbbe verbinden? Ich habe es vorhin gesagt, Groschenromane. Und früher, ich weiß noch so, früher war es so, also als Autor bist du, ganz, ganz früh, bist du als Autor, hast du gesagt, Buster Löbbe, nein, das ist schmutzig. Da gehe ich nicht hin, so. Muss man sagen, ich glaube, Jerry Cotton wahrscheinlich inzwischen seit über eine Milliarde Mal verkauft oder immer 850, 900 Millionen. Gibt es noch immer dieses Buster Löbbe, dass du auch noch an der Marke arbeiten musst? Du hast gesagt, es gibt jetzt Buster Löbbe, das muss man sich klar machen, das Unternehmen, dazu gehört zum Beispiel auch Eichborn. Richtig. Also einer der angesagtesten Verlage im Bereich lustige Bücher, Satire, intellektuell. Aber Ist das immer noch, also wirkt dieses Groschenroman-Image, wirkt das immer noch nach? Vor allem, ihr habt sie ja noch, ne? Wir machen, ist eine Nische jetzt, oder was? Groschen,
ja. Genau, also ja, wir sind sozusagen damit groß geworden. Insofern gehört es irgendwie zu unserer DNA. Mhm. Und ich glaube, es wäre ja falsch zu sagen, jetzt sind die komischen, hören wir damit auf. So, zumal, ja. Zumal der Markt, erstaunlich, der wird ja über den Magazinmarktvertrieb erstaunlich stabil ist, für uns sozusagen natürlich in der Gesamtmischung keine mehr so dominante Rolle spielt, aber es gehört schon zu uns und wir schämen uns dafür auch nicht, also regelmäßig werden Buchpreise verliehen an Autoren, die sagen, ich habe angefangen, indem ich heimlich die Bastel-Löbbe-Hefte meines Vaters gelesen habe, überhaupt irgendwas zu lesen. Ja. Und dann müssen wir immer schmunzeln. Und die Marken, die du eben nanntest im Romanheft, die haben ja Jubiläen, da gibt es Fanbases, die werden gefeiert. Also da gibt es schon Menschen, die das sehr zu schätzen wissen. Gibt übrigens auch sehr größere sozusagen Romanschreiber, die da angefangen haben und auch dazu stehen. Wir haben da kein Thema mit, wir finden das im Gegenteil eigentlich sehr spannend, dass es sozusagen in so hoher Frequenz wöchentlich eine Geschichte weitererzählt werden kann. Ist ja auch in sich erstmal was Besonderes. Aber nein, wir sind natürlich als Verlag ganz anders aufgestellt. Ja, wir haben Eichborn, wir haben Quadriga, wir haben Lux, One, Polar, also wir haben eine Menge Imprints, die sozusagen Lübbe natürlich, die den Markt bearbeiten für uns und oder auch bespielen mit tollen Inhalten. Und wir haben, ich vor allem auch am Anfang, sehr Wert drauf gelegt, im Grunde genommen das Unternehmensbild ein bisschen der Modernität der Inhalte anzugleichen. Mhm. Man hatte das Gefühl, dass wir eigentlich schon viel weiter waren, als es nach außen aussah. Und deswegen haben wir ein bisschen uns CI umgestellt und auch mal ein paar Kanäle aufgemacht, ein paar Newsletter aufgesetzt, wo wir einfach auch stärker darüber reden, was wir so tun. Weil ich glaube, weil es deutlich progressiver und kreativer ist, als man vielleicht denken würde. Und das andere ist schon, dass auch kommend aus den Romanheften der Verlag ja immer wieder sozusagen so eine Historie hat. Wir sind ja gerade, hatten wir 70-jähriges Jubiläum, unglaublich viel immer auszuprobieren, was dann auch mal was zu lassen und wieder zu machen. Es wurden auch mal Magazine verlegt, dann wurden Rätselhefte verlegt, dann hat man sozusagen Bücher angefangen, dann hat man geglaubt, man könne Computerspiele produzieren. Also wir haben relativ viel Bewegung hinter uns und wir leiten davon im Grunde so eine gewisse Innovationsfreude ab und auch so eine gewisse Pragmatismus zu uns selber, dass wir uns sozusagen zwar in unsere Arbeit verlieben, aber auch sofort wieder entlieben können, wenn es einfach nicht funktionieren will. Und so darüber sozusagen eigentlich ganz, ganz umarmend in die Welt gehen und immer wieder nach Chancen suchen. Wir sind nicht umsonst im Streaming zum Beispiel sehr, sehr stark mit unseren Audiobüchern, weil wir einer der ersten waren, die gesagt haben, das wird gut, wir finden das super. Es gibt Verlage, die finden es bis heute noch evil sozusagen. Und da sind wir, glaube ich, da einen Schritt weiter, was Progressivität und Innovationsfreude angeht. Und vielleicht hat das irgendwann mal bei den Romanheften auch angefangen.
Das kann durchaus sein. Bevor wir gleich zu dir als Manager kommen, weil du bist ein interessanter Typ. Anders, das liest, kann man auch in dem Fragebogen lesen, den ich dir wie allen anderen zugeschickt habe. Aber jetzt habe ich auch so ein bisschen in der Vorrecherche rausgefunden. Noch eine Frage. Wenn jetzt ein Autor kommt und sagt, was wäre jetzt das Buch, wenn ich ein Buch schreiben möchte, von dem ich ausgehen kann, dass es erfolgreich ist? Was müsste ich im Kern tun?
Ich glaube, man muss schon, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber man muss schon das aufschreiben, was man glaubt, erzählen zu können. Ja. Ich glaube, das ist auch das Tolle am Buch. Ich glaube, man kann es natürlich konzeptionell gestalten und denken, ich glaube, für die Zielgruppe und auf der Thematik. Aber am Ende des Tages geht es darum, ob die Geschichte reüssiert oder nicht, ob die Geschichte Menschen berührt, ob die Leuten was bedeutet.
Und ob sie in dir drin ist letztendlich. Und, ne? Das ist interessant, weil das war nicht genau dasselbe. Sebastian Fitzek, der vor einem Jahr in diesem Podcast war, sagte, es nützt, er würde immer allen den Tipp geben, schreib die Geschichte, die in dir drin ist. Und wenn du Glück hast, wollen sie andere auch lesen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie andere lesen wollen, ist aber größer, als wenn du konstruierst eine Geschichte. Glaube ich, guter Tipp. Nach 19 Uhr gehst du nicht mehr ans Handy?
Nein.
Immer schon?
Ehrlich gesagt, ja, das ist noch aus meiner Agenturzeit, also wo es so total hip und cool war, noch ganz lange zu arbeiten. Und ich hatte irgendwie schon als junger Mann immer das Gefühl, das macht mich wahnsinnig. Ich kann ja nicht schlafen, ich muss drüber nachdenken. Und dann schreibt noch einer was Doofes, dann ärgere ich mich doll und so. Und da habe ich mir irgendwann angewöhnt, ich gehe da nicht mehr ran. Also so und dann irgendwann.
Aber das ist noch anders. Also wenn jetzt Familie anruft oder Freunde, ist was anderes.
Oder? Ja, schon. Ja, ich habe nur ein Handy. Aber ich gucke auf jeden Fall keine Mails und keine Nachrichten mehr an.
Und auch keine Nachrichten?
Also keine SMS oder so. Okay. Und wenn dann jemand anruft, ja klar, dann gucke ich natürlich, wer anruft. Aber wenn es vom Beruf ist, würde ich nicht rangehen. Also es ist so, weil ich finde, das ist auch okay, weil wir machen jetzt nichts so unglaublich Wichtiges, dass man irgendwie um 22 Uhr noch reagieren müsste. Und wenn es dann so wichtig mal ist, weil jetzt wirklich was Schlimmes passiert ist, dann ruft derjenige oder diejenige so oft an, dass ich es dann auch mitkriege. Aber nee, ich habe mir das ganz früh, auch schon lange bevor ich Chef von irgendwas war, angewöhnt, dass da, weil ich brauche das für mich selber, diesen Abstand zu finden. Und wenn man dann immer noch mal guckt, ist die Mail schon da oder ist sie schon raus oder habe ich schon Antwort? Und in den seltensten Fällen kriegt man ja irgendwas, wo man sich wahnsinnig freut. Oder man denkt so, boah, jetzt hat er schon wieder das gesagt oder so. Und da habe ich so gelernt, mich selber zu schützen. So. Und wenn ich mal ganz viel zu tun habe oder irgendwie alles aus den Nähten bricht, dann gehe ich immer früh hin, so, da ist keiner da, man kriegt auch keine Nachrichten und dann kann man sozusagen in Ruhe sich vorbereiten.
Wie machst du es jetzt? Du bist Hamburg, du bist wahrscheinlich wie alle, die in Hamburg einmal waren, du liebst diese Stadt. Basta Lübbe ist aber nicht in Hamburg, sondern in Köln.
Ist in Köln, insofern pendlich, wobei ich muss sagen, ich liebe die Stadt, aber ich habe sie früher nicht, also wie soll ich sagen, ich hatte früher viel distanzierteres Verhältnis dazu. Ich wollte immer lieber in größere Städte und habe dann ja auch in New York gelebt und Berlin und so weiter, aber jetzt weiß ich es immer mehr zu schätzen und auch lustigerweise habe ich das neu zu meiner Frau gesagt, habe ich gesagt, erst jetzt, wo ich öfter in einer anderen Stadt bin, merke ich eigentlich, wie sehr ich auch Hamburg bin, sozusagen, und das äußert sich jetzt, weil ich pendel jetzt nach Köln, sozusagen, wo Basta Lübbe ja sitzt, und macht das wöchentlich so, mindestens 3 Tage und darüber sozusagen habe ich jetzt im Grunde genommen, bin ich in 2 Städten unterwegs, aber meine Familie wohnt hier und ich bin Hamburger, insofern pendel ich momentan.
Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, die mit dir zusammengearbeitet haben, das war in diesem Fall einfach. Und hab's da so, was würde euch denn zu ihm einfallen? Oh, mit dem kann man sich gut unterhalten, das ist ein fröhlicher Kerl und so. Und aber was einer sagt, und das fand ich total interessant, in ein Gespräch kommt er immer rein, als würde er wie ein Fußballtrainer, dessen Mannschaft 0-1 zurückliegt. Und das fand ich irgendwie, und du lachst, und das fand ich ein interessantes Bild. Was, also du lachst, kannst du damit was anfangen? Was heißt das?
Ich find's total gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, er meint, wer immer das war, meint es eher kritisch, aber ich find's voll gut.
Nee, er meint es, ich habe ja auch gefragt, ist das, nee, er meint es als Kompliment.
Ja, genau, also hätte ich es jetzt auch verstehen wollen. Nee, ich finde, in der Tat, also es ist natürlich, es gibt ja so Menschen mit so einem Basisdruck und ich glaube, ich bin das, also die so eher, egal wie gut was läuft, Lust haben zu gucken, was geht noch. Und ich glaube, das ist, wenn ich was Ansteckendes habe, vielleicht, dann wäre es das, so, weil ich glaube, ich da so mitreißen kann, weil ich finde, relativ früh so, oh, ist ja super, wie wir es gemacht haben, hat ja geklappt. Und ich bin dann eher so, okay, hätte ja vielleicht noch besser klappen können, wenn wir noch andere Dinge gemacht hätten. Und das finde ich, macht, ist ja auch das Spannende, also zu gucken jetzt, da ist schon was super und jetzt machen wir es weiter super, würde mich, glaube ich, nicht so motivieren, sondern eher zu gucken, wie kriegen wir da noch, mehr.
Aber die Grenze dann nie zufrieden zu sein, ist dann relativ nah, oder nicht? Ne?
Nö, eigentlich nicht, weil man kann ja dann zufrieden sein, dass man was erreicht hat und dann wieder von vorne anfangen. Also lustigerweise habe ich das bei Gruner immer gesagt, habe ich gesagt, jetzt müssen wir auch mal jetzt nicht gleich wieder ans Nächste denken, einmal nackt ausziehen und einen Block laufen
und freuen.
Oder selber feiern.
Genau.
Und trotzdem kann man danach ja dann, wie soll ich sagen, die nächste Schlacht beginnen.
Du hast etwas mit Olaf Scholz gemeinsam.
Jetzt bin ich echt gespannt.
Du weißt nicht, was es ist? Es ist eine Schwäche.
Oh, okay.
Eine Schwäche, auch die Schwäche, von der du auch sagst, ist eine
Namensgedächtnis.
Nee. Namensgedächtnis hat er gut. Olaf Scholz kann nicht oder mag nicht Smalltalk.
Ja, ich auch nicht.
Aber ist das nicht, wie kommst du da mit den Leuten ins Gespräch? Es geht gleich los. Es steht 0-1, was mache ich noch nicht?
Nee, gar nicht. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht interessiert wäre, sozusagen. Also ich stelle dann schon Fragen, aber und versuche dann irgendwas zu fragen, was mich wirklich interessiert. Und darüber wird es dann ganz okay in der Regel. Aber ich bin nicht so jemand, der so unverbindlich so, jetzt, so der Motto, jetzt stehen wir nebeneinander, bevor es peinlich wird, unterhalten wir uns jetzt 5 Minuten. Das kann ich nicht. Also dann gehe ich.
Das kannst du nicht oder das willst du einfach nicht?
Was? Nee, ich beherrsche auch nicht so gut. Also okay, dann tue ich lieber so, dass, als müsste ich auf Toilette gehen, und bevor es dann unangenehm wird. Oder mir fällt was Ernsthaftes ein, was mich interessiert, und dann frage ich das. Ich weiß nicht, wie macht es denn Olaf Scholz?
Ja, und der macht es gar nicht. Oh. Und der macht es immer eh so wie du, das ist ja das Problem auch. Als der mal in diesem Podcast war und dann merkte ich, dass dann war der Podcast zu Ende und er wollte dann Smalltalk machen. Mhm. Und wusste, dass ich HSV-Fan und sagte, Mensch, der HSV hat ja am Wochenende gewonnen. Und sage ich, ja. Und da war das Gespräch. Verstehst du, er konnte, also das ist so ein bisschen, und das ist natürlich, glaube ich, auf dieser politischen Ebene ist es ein Nachteil, weil der ganz viel über so Emotionen und über klar, Freundschaft fast schon läuft. Und wenn du da nicht Smalltalk machen kannst, du wolltest als Kind, es ist auch lustig, hat auch noch keiner geschrieben, als Kind erst Boris Becker werden und dann Peter Scholl-Latour. Ja. Und dann frage ich immer nach den Vorbildern und dann sagst du, das geht von Rocky Balboa, ne, also die Filmfigur Rocky, bis zum Niklas Luhmann, dem Sozio. Also das ist, du bewegst dich offensichtlich zwischen extremen.
Naja, ich habe Kulturwissenschaft studiert, wo man lernt, dass Populärkultur immer Ausdruck auch von Hochkultur ist, in dem Sinne, als dass man sich anders Dinge aneignen kann. Und für mich war als junger Mann Rocky Balboa total prägend.
Total.
Und ich fand das, wie soll ich sagen, auch eine Figur, mit der ich was anfangen konnte. Mhm. Und später sozusagen Niklas Luhmann, der als Typ vielleicht nicht so interessant ist, aber eher in dem, was er gedacht hat, mit seiner Systemtheorie, hat mir unglaublich viel gegeben. Und ich glaube, und ich finde, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube, dass genauso auch Boris Becker und Peter Scholl-Latour waren ja beides beeindruckende Männer sozusagen, die ja Dinge gemacht haben, vielleicht auf ihre Art. Und ich glaube, es ist immer die Frage, wonach man sucht, was einem Halt gibt. Ich glaube, wenn man so wie ich vielleicht ein bisschen anders aussieht als so der Durchschnitt, versucht man schon, die Dinge zu finden, wo jemand sein Ding gemacht hat und erfolgreich war, obwohl er vielleicht sozusagen nicht zu vornherein dafür so affin gewesen wäre. Und ich glaube, das ist das, was mich interessiert hat und wie ich da reingeschaut habe.
Und du wirst, das werden wir jetzt auch zum Abschluss dieses Podcasts, du wirst in dem Fragebogen bei zwei Fragen philosophisch, finde ich.
Oh ja.
Und jetzt hier auch. Die eine Frage ist, welche Rolle spielt Geld? Und da hast du, finde ich, einen Satz gesagt, der so einfach ist und so wahr. Nämlich, das ist das Problem. Entweder hat man Zeit oder man hat Geld. Man hat selten beides.
Exakt. Und das ist ja das, was sozusagen jetzt, glaube ich, die jüngere Jobgeneration irgendwie besser auflöst als zumindest meine Generation.
Sag mal, welcher Jahrgang du bist?
72.
72?
Aber und insofern, doch, aber so habe ich es eigentlich immer wahrgenommen. Also, dass man irgendwie immer, das eine, dass es so ein bisschen das Dilemma ist, dass es sich irgendwie gegenseitig drückt. Und desto mehr man von dem einen hat, vermisst man eigentlich das andere.
So ist es.
Und das, ich glaube, so schnell kriegt man das auch nicht aufgelöst. Also ich zumindest nicht mehr.
Nee, man kriegt es gar nicht aufgelöst. Und dann landet man bei einem Lied von Digger, was du auch zitierst. Da gibt es eine Passage, was willst du werden, wenn du groß bist? Also ist Digger, ist so Kinder, ne, Kinderstar ist doch noch... Kann man so sagen.
So von meinem Sohn, ne? Also das ist nicht mein Lied.
Wie alt ist dein Sohn?
7.
Siehst du, genau.
Und der findet Dicker, das ist ja genau. Dieses, der Mensch in einem Nashorn.
Ja.
Ich frage mich immer, ob es eigentlich immer derselbe ist, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Und der hat dieses Lied, was willst du denn machen, wenn du groß bist? Und dann schreien die Kinder, was willst du sein, wenn du groß bist? Und die Kinder schreien glücklich.
Bist du glücklich?
Ja, wenn es mir gelingt, nicht ans Telefon zu gehen und mich über Dinge zu ärgern, die nicht wichtig sind, doch schon. Ich glaube schon. Aber ich finde, dass mein Beruf hat eigentlich so ganz relativ wenig mit dem zu tun, was mich glücklich macht, muss ich sagen. Sondern ich war immer sehr glücklich mit meiner Familie, mit meinem Jungen. Ich bin glücklich in dieser Stadt und ich bin glücklich, dass ich Dinge tun kann, die ich machen möchte. Und dass ich jetzt tagsüber etwas tun kann, was mir Spaß macht. So, und das in Summe macht mich glücklich.
Aber das ist ja die Frage. Also ich habe das Gefühl, du hast es vorhin geschrieben, diese Buchbranche, wo es natürlich auch Egos gibt, aber wo es nicht diesen ganz großen Wettbewerb gibt, wo man gönnt, wo man auch weiß, morgen kann wieder ein anderer sein, wo man jeden Tag jeden Monat diese Geburten erlebt mit sehr, sehr unterschiedlichen Leuten. Ich stell mir das eigentlich so als eine glückliche Branche vor, die auch irgendwie getrieben ist, aber nicht so wie viele andere Branchen.
Ich finde schon, also sie ist wohlwollender, auch zu einem selber und sie ist, und ich glaube, es fällt leichter, da drin Dinge zu finden, die einem gut tun und die einem Spaß machen. Also ich glaube, es fällt leichter, auf die Dinge zu konzentrieren, die einem gut tun.
Hat das auch damit zu tun, dass eure Kundinnen, eure Leser, sind ja gar nicht gelesen, dass es vor allen Dingen Frauen sind, 70% Frauen, 80% Frauen, unabhängig von, also vielleicht bestimmte Fachverlage, das ist vielleicht anders. Ja. Aber an sich, man weiß das selber, wenn man mal ein Buch geschrieben hat und auf einer Lesung ist und dann sitzen da zwei Männer und du denkst, huch, ah, die sind mit ihren Frauen gekommen und so. Ist deshalb diese Branche auch so eine angenehme?
Ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass es weniger ego-getrieben ist. Mhm. Ja, insgesamt ist sozusagen in allen, also auch sozusagen Buchhändlerinnen sind ja auch klar in der Mehrzahl und auch Autorinnen inzwischen. Der ganze Markt ist sehr weiblich. Ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, weil es halt da eben nicht so ego-first ist und auch so eine größere Zufriedenheit gibt mit dem, was man tut und hat. Und vielleicht hat es damit was zu tun. Auf jeden Fall hilft es.
Bist du denn auch tatsächlich zufriedener gerade mit dem Job, den du hast? Als früher, also du hast ja wieder sowas auch als Unternehmensberater gearbeitet und so. Und Territory war auch nicht ein klassischer Verlag, sondern wie weiß man, was so eine Agentur, eine Art Dienstleister, die alles Mögliche gemacht haben und so.
Ja, ich glaube, also sozusagen die Selbstbestimmtheit, die man hat, wenn man nicht jetzt sozusagen Service oder also Dienstleistungen macht, sondern eher auch ein bisschen überlegen kann. Und wir als Aktiengesellschaft haben ja schon noch sehr viel Spielraum. Was finden wir gut? Wo gehen wir hin? Das gibt einem schon sozusagen ein gutes Gefühl. Und zugleich ist es aber trotzdem irgendwie immer 0-1. Aber
das bleibt
schon, weil gerade wenn man viel Spielraum hat, hat man ja eigentlich mehr Dinge, mehr Möglichkeiten. Und wir sind auch ein Verlag, der sehr umtriebig ist, der viele Anknüpfungspunkte eigentlich bietet. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich immer mehr Möglichkeit, als wir gedacht bekommen. Und das ist ein toller Zustand, aber der macht einem ja auch ein bisschen Feuer. Dass man denkt, okay, komm, da könnten wir da noch was Tolles machen und hier noch was Tolles machen. Aber das ist eigentlich sehr Eustress, also sehr, sehr angenehmer Druck und wo man sich in der Tat, wie du sagst, sehr wohlfühlen kann.
Ich glaube, alle, die diesen Podcast gehört haben, sagen, es steht 5-1 für so. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.